What's Next Agencies? Der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Notz.
Herzlich willkommen bei What's Next Agencies. KI schreibt, KI gestaltet, KI denkt. Zumindest sieht es so aus. Und Agenturen weltweit fragen sich gerade, was bedeutet das für uns? Was bleibt, wenn Routinearbeit verschwindet? Was passiert mit dem Nachwuchs, wenn die Aufgaben wegfallen, an denen man früher gelernt hat? Und was verkaufen wir eigentlich noch, wenn Output billig wird? Diese Fragen sind strategisch. Aber sie sind auch, und das wird oft übersehen, zutiefst philosophisch. Was ist Kreativität, wenn Maschinen sie simulieren? Was ist Autorenschaft, wenn niemand mehr hinter einem Werk steht? Was ist Bedeutung, wenn sie niemand mehr meint? Darüber spreche ich heute mit jemandem, die genau an dieser Schnittstelle arbeitet und forscht. Dr. Dorothea Winter ist Philosophin, Forscherin im Bereich digitale Ethik und eine der klarsten Stimmen, wenn es darum geht, die KI-Debatte philosophisch zu schärfen. Wollen wir Kreativität der KI überlassen? Das ist die Frage für heute. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir, liebe Dorothea. Ich habe auch ein bisschen Angst. Ich habe einmal bisher eine Podcast-Folge mit einem Philosophen gehabt, aber Philosophie und KI ist auf jeden Fall eine Ansage. Also ich freue mich drauf und bin gespannt, was ich heute alles Neues dazu lerne. Herzlich willkommen.
Ja, danke, dass ich da sein darf und ich hoffe, dass die Angst unbegründet ist und bleibt.
Ach, bestimmt, auf jeden Fall. Wer das Buch Sophies Welt gelesen hat, weiß, dass man Philosophie auch ganz gut verstehen kann.
Im besten Fall, ja.
Das war tatsächlich als Kind mein erster Berührungspunkt damit. Ja, aber ich glaube, das ging damals vielen so, oder? Ja. Finde ich auch ein schöner.
Das stimmt.
Sag mal, wie kommt man dazu, Philosophin zu werden und sich dann auch noch dieses Feld KI auszusuchen? Weil ich habe so ein bisschen über dich recherchiert, habe dann eben auch gesehen, du bist im Prinzip so mit der ersten KI-Welle, die ja schon 2018 war, zu dem Thema gekommen, eigentlich auch über die Frage, kann KI Kunst schaffen? Also über diese Ebene Kunst, KI, Kreativität. Was hat dich philosophisch daran fasziniert? Wie bist du dazu gekommen?
Also zur Philosophie bin ich irgendwie so ein bisschen ganz natürlich einfach da reingefallen, ehrlich gesagt. Also mein Vater hat auch mal Philosophie studiert, auch wenn er jetzt nichts mehr damit akademisch oder sowas macht. Aber es war bei uns immer im Elternhaus schon ein Riesenthema. Also philosophische Fragen, sowohl größere als auch kleinere, wurden schon immer am Abendessenstisch beim Abendbrot diskutiert. Also irgendwie
das klingt schön und anstrengend, auf jeden Fall.
Beides, exakt. Wurde viel diskutiert. Und deswegen war es für mich irgendwie völlig klar, dass ich Philosophie studieren möchte. Und das war auch gar keine große Überwindung oder dass ich dafür kämpfen musste, wie das vielleicht dann bei anderen irgendwie ein bisschen der Fall ist, dass man fragt, was macht man dann danach mit oder sowas, studiere lieber BWL. Das war wirklich gar kein Thema. Und dann habe ich noch Kunstgeschichte studiert, im Bachelor damals. Und deswegen hatte ich schon immer so diese Schnittstelle zwischen Philosophie, Kunst, Gesellschaft, Politik und was das eben alles, wie das zusammenhängt und Wissenschaft. Und als dann 2018 so die erste KI-Welle aufkam, damals war ich noch im Master, war ich an der LMU in München und da hat mein Professor Julian Niederrümelin so die ersten Seminare zu KI und Digitalisierung gehalten und das war noch relativ neu damals, dass man in der Philosophie sich damit auseinandersetzt. Und da bin ich dann so reingerutscht und dadurch, dass ich Kunstgeschichte auch studiert hatte, war das für mich eine der dringendsten Fragen erstmal, was macht es mit der Kunst? Weil wir auf einmal so Werke hatten, die so, also bei generativer KI im bildgebenden Bereich, die eben so aussahen wie Menschen gemacht. Da gab es dann die ersten Werke, die auch so The Next Rembrandt war, zum Beispiel so ein Konzept oder ein System, das aufgekommen ist. Und da wurde eben eine KI mit ganz vielen Bildern von Rembrandt gefüttert und daraus entstand dann ein neuer Rembrandt, den er nie gezeichnet hatte, weil der relativ gut war. Und das hatte ich so ein Störgefühl. Ich dachte so, das kann doch jetzt nicht sein, dass in den Bereichen, dass das uns weggenommen wird. Und dieses erstmal so intuitive, menschliche, emotionale Störgefühl wollte ich dann auch so ein bisschen wissenschaftlich fundierter belegen oder vielleicht auch irgendwie dann dazu kommen, dass das Störgefühl völlig ungerechtfertigt ist. Und deswegen bin ich zu KI gekommen.
So, und vor allem zu KI und Kunst. Ne? Aber sag mal, vielleicht um das vorwegzunehmen, ist das gerechtfertigt, das Störgefühl? Zu welcher Erkenntnis bist du gekommen?
Ich bin sehr froh, dass ich sagen kann jetzt, dass ich dieses Störgefühl, das eben erstmal einfach nur intuitiv und emotional war, auch mit einer philosophischen Theorie jetzt, wie ich meine, mit guten Gründen untermauern kann. Aber es gibt natürlich immer sehr viele Theorien in der Philosophie. Also es gibt natürlich auch tausend andere Philosophinnen, die sagen, das ist absoluter Blödsinn, wie du das sagst, dass KI macht auf jeden Fall Kunst und ist besser und kreativer als wir. Aber ich glaube, dass Kreativität einer der wenigen Bereichen ist, und da können wir auch später nochmal drüber sprechen, wie man Kreativität denn definieren kann. Eine der wenigen Bereichen ist, die uns Menschen offen bleibt und was wir auch weitermachen müssen. Also was auch ein bisschen unsere Pflicht ist. Also Kunst, Kreativität, das bleibt menschlich, aber ganz viele andere Sachen, die nicht.
Aber spannend, lass mal da gerne direkt, weil du hast es schon angeteasert, tiefer reingehen. Ne? Wir sprechen ja alle immer ständig überall von Kreativität, gerade in unserer Branche. Aber es ist ja spannend, dem nochmal philosophisch und auch ein bisschen aus der Theorie kommend auf den Grund zu gehen. Also wie hast du Kreativität definiert oder welche Modelle hast du dich dafür bedient?
Also es gibt ein ganz interessantes Kreativitätskonzept, das auch schon relativ alt ist in der Kreativitätsforschung aus den 90er Jahren von Margaret Boden. Und die sagt, und das lässt sich eben nicht nur auf die Kunst also anwenden, sondern auf alle Bereiche, also auch auf wirtschaftliche Prozesse oder auch auf irgendwelche Arten von Wissensarbeit. Und zwar, die sagt, es gibt drei verschiedene Arten von Kreativität. Die erste Form ist die sogenannte kombinatorische Kreativität. Und da geht es einfach nur darum, dass man bestehende Elemente neu kombiniert. Wahrscheinlich fallen dir da jetzt auch 1000 Beispiele aus deinem Alltag ein, wo man das macht, also wo man so kreativ ist. Die zweite Form ist die sogenannte explorative Kreativität. Da ist es schon ein bisschen mehr erforderlich, und zwar, dass man ein bestehendes System an die Grenzen auslotet. Ganz einfaches Beispiel, dass man zum Beispiel innerhalb, sagen wir mal, des Genres Krimi einen Krimi macht, der jetzt eben nicht der typische ZDF-Vorabend-Krimi ist, sondern vielleicht noch einen kleinen Plot-Twist drin hat oder eine kleine irgendwie genreübergreifende irgendwie, ja, Kriterium oder sowas oder irgendwas Novum hat. Und dann gibt es die dritte Form von Kreativität. Und das ist das, was wir meistens so im Alltag meinen, wenn wir von Kreativität sprechen. Und das ist die transformationale Kreativität. Und da geht es darum, dass man wirklich etwas komplett Neues schafft, was genau Neues. Und also zum Beispiel eine neue Musikrichtung schafft, eine neue Kunstrichtung schafft, dass man ein neues Modell in der Wirtschaftswissenschaft aufstellt. In der Wissenschaft ist das eigentlich so erstmal das Ziel, dass man wirklich was komplett Neues schaffen will. Oder auch solche Sachen wie Spotify, was jetzt erstmal unverdächtig wirkt, ist eigentlich diese dritte Form der Kreativität, weil das erste Mal eine neue Form von Plattformökonomie geschaffen worden ist, wo eben Sachen nicht nur bereitgestellt worden sind und das irgendwie durch diese Gatekeeper, sondern dass die User gleichzeitig auch die Bereitstellenden sind, auch mit den Algorithmen, wie die Sachen ausgewählt werden. Das ist eben diese dritte Form, diese höchste Form der Kreativität.
Und sag mal, wenn wir jetzt auf KI blicken, ne? Du hast ja vorhin schon gesagt, es gibt viele Dinge, die KI übernehmen wird, die auch hinfällig werden für uns Menschen zu tun. Kreativität wird es nicht sein. Jetzt hast du ja diese drei möglichen Ebenen von Kreativität skizziert. Könnte man denn sagen, dass die kombinatorische die ist, die der KI schon jetzt zum Opfer gefallen ist? Also weil genau das macht ja die KI, ableiten aus einer gewissen Logik, aus vergangenen Mustern und dann immer wieder dieses Kombinieren von Dingen, die schon da gewesen sind.
Genau. Und das macht sie ja sehr gut, weil sie ja viel mehr Daten hat als wir und auf viel mehr Sachen zurückgreifen kann. Also rekombinieren kann KI, generative KI, wie zum Beispiel ChatGPT oder Claude, kann die natürlich tausendmal besser als wir. Und deswegen verwenden wir sie ja auch die ganze Zeit dafür, für diese Tasks, weil es einfach so gut funktioniert. Und ich glaube, das ist auch erstmal so aus ethischer Sicht gar kein Problem. Warum sollten wir das nicht auslagern? Bei der zweiten Stufe ist es dann schon ein bisschen kritischer, weil ja, schafft es wirklich KI, diese Transferleistung zu machen, also dass man was aus einem anderen Bereich nimmt und das darauf anwendet? Meine Einschätzung wäre da, aber da wird mich jetzt auch dein Gedanke zu interessieren, dass sie das nur kann, wenn man das explizit sagt. Also ich kann dem KI-System sagen, nimm diese Theorie und wende darauf das an, für diesen Fall, der jetzt eigentlich nicht aus dem Bereich kommt. Aber von sich aus, glaube ich, macht sie das nicht. Und die dritte Form, das schafft sie nicht. Und zwar nicht nur zum Status quo des aktuellen technischen Standes, sondern ich sage, das schafft sie nie, weil das braucht halt dieses Fünkchen, das man auch nicht erklären kann. Also wenn man sich jetzt, wenn wir beide darüber überlegen, was unsere großen Gedanken im Leben waren, unsere guten Einfälle, dann können wir nicht genau rational erklären, wie wir dazu gekommen sind, sondern meistens war es halt unter der Dusche oder kurz vorm Einschlafen, wenn man dann denkt, ah, jetzt endlich. Jetzt hat's Klick gemacht. Und genau weil wir das einfach nicht genau rational berechenbar erklären können, ist das nichts, was wir generieren können künstlich.
Jetzt nochmal zu dem zweiten Beispiel, ne, der explorativen Kreativität, weil das ja genau so dieser strittige Fall ist, den du ja auch nennst. Das wäre also beispielsweise typischer Fall, ne? Wir gucken uns aus der Biologie an, wie Dinge funktionieren und transferieren sie zum Beispiel in Technik. Oder also wir gucken, wie fliegen Insekten. Und wir transportieren die Idee der Flügel auf eine, zum Beispiel, auf eine Haut von Heißluftballons oder ähnlichem. Das wäre also noch der Bereich der Explorativen, ne? Weil wir sagen, wir reizen das aus und so. Und da bin ich auch bei dir. Also ich weiß nicht, ob die KI sagen würde, oh, ich suche mir was aus einem Bereich, der zunächst vielleicht absurd erscheint, aber hier total Sinn macht. Und wie du sagst, wenn wir sie dann richtig auf die Schiene setzen und sagen, vielleicht reicht es sogar schon zu sagen, guck bitte in anderen Bereichen, wie zum Beispiel 1, 2, 3, 4, 5, nach Dingen, die sich darauf transferieren lassen, könnte das vielleicht schon reichen, ihr den nötigen Schubser zu geben. Was ich nur interessant finde, und das ist ja die transformationale Kreativität, sie stellt ja selbst keine Fragen. Und du hast ja eben gefragt, ne, was waren so die Momente, wo wir, also vermeintlich geniale Gedanken hatten. Das waren ja immer Sachen, wo wir gezielt menschliche Bedürfnisse hatten oder uns Fragen gestellt haben oder irgendwas erlebt haben, wo wir gesagt haben, das muss doch anders gehen. Und das ist ja zumindest das, was irgendwie vielerorts auch genannt wird, ne? Dass die KI eben selber nicht fühlt, keine Erfahrung sammelt, keine Fragen stellt, nicht träumt, also all das, was zutiefst menschlich ist. Sodass das wahrscheinlich ja auch die Ausgangsvoraussetzung dafür ist, transformationale Kreativität anzuwenden, oder?
Genau. Aber selbst bei der ersten Stufe, also der kombinatorischen Kreativität, gibt es Studien, die zeigen, wir können es an KI auslagern, aber vielleicht sollten wir es nicht. Und zwar ist es diese ganze Debatte, die unter dem Begriff des De-Skilling geführt wird. Mhm. Also, dass man eben Fähigkeiten verliert, wenn man sie nicht öfter irgendwie überprüft oder immer wieder irgendwie durchführt. Das ist ja auch die ganze Debatte, die wahrscheinlich bei euch in der Branche sehr virulent ist mit irgendwie Senior- und Junior-Level und was man da noch braucht und wie sich das entwickelt. Und deswegen nenne ich da zwar eine Studie aus dem Medizinbereich und wir versuchen quasi jetzt auch mal diese zweite Form der Kreativität, das anzuwenden, ja, vielleicht auf andere Bereiche. Und zwar gibt es eine ganz neue Studie aus 25, die zeigt, dass also KI-Systeme wurden bei Ärztinnen eingesetzt und zwar im Bereich Koloskopie. Also das ist quasi Darmspiegelung, Magenspiegelung und bei der Erkennung von da irgendwelchen Auffälligkeiten. Und da wurden Ärztinnen, haben das davor selbst gemacht, analog gemacht, auf jeden Fall ohne KI. Und nach 3 Monaten, nachdem KI-System ihnen vorgesetzt wurde und sie das alles mit KI durchgeführt haben, wurde nochmal überprüft, was hat sich verändert. Und die Ergebnisse waren keine schockierend, weil davor hatten sie 28% Trefferwahrscheinlichkeit, also bei der Diagnostik. Danach nur noch 22%. Und das innerhalb von 3 Monaten. Das heißt, sie haben sich auf die KI-Systeme verlassen. Das hat dann auch ganz gut funktioniert. Aber sobald das KI-System weg war, haben sie ihre Fähigkeiten de facto verloren. Und wenn man jetzt mal da weiterrechnet auf die Monate, auf Jahre, auf Jahrzehnte, dann kann das dazu führen, dass es wohl bestimmte Fähigkeiten gibt, die man verliert, wenn man sie nicht dauerhaft ausübt. Das heißt also, dass der habituelle Gebrauch von KI das quasi wirklich senken kann. Und ich glaube, das Wahnsinn. Ist ja erstmal dramatisch, ja.
Ist auch, glaube ich, so, also wir sprechen in der Branche immer davon, dass man den kreativen Muskel trainieren muss. Und das passt ja eigentlich ganz schön auch zu dieser Theorie, weil natürlich jetzt mal mit Blick auf die Kreativbranche gesprochen, könnte man ja sagen, naja gut, so alles Mediokre, Mittelmäßige, das soll doch die KI gerne im kombinatorischen Bereich machen, das nimmt uns viel Arbeit ab, Effizienzsteigerung ohne Ende. Nur egal, ob es jetzt Junioren sind oder ob es Senioren sind, wenn wir diese Art von Tätigkeiten nicht machen, das ist ja sozusagen wie so eine Art Warm-up zu verstehen, dann kann es passieren, dass die zweite und die dritte Stufe der Kreativität, die du eben ausgeführt hast, gar nicht mehr so richtig anwendbar ist oder zumindest massiv darunter leidet, weil wir es gar nicht mehr gewohnt sind, sozusagen diese Gedanken anzuschmeißen, jetzt mal salopp formuliert.
Genau, also das lässt sich empirisch zeigen, dass man quasi das immer wieder tun muss, selbst wenn in dem Moment könnte es man es schneller machen mit einem KI-System, man sich bewusst entscheiden muss, ob man in dem Moment jetzt faul sein soll, effizient sein soll, je nachdem, wie man es jetzt nennen möchte, oder ob man das langfristig quasi als Habitus integrieren will, damit man langfristig diese Fähigkeiten behält. Und was damit auch zusammenhängt, das ist jetzt ja die individuelle Ebene, also was man als Individuum eben verliert oder behält, dass es da auch eine quasi kollektive Ebene gibt. Und zwar, da gibt es auch Studien zu, dass Menschen, also da wurden quasi Menschen vor ein KI-System, ein generatives KI-System gesetzt und sollten Essays schreiben, was jetzt erstmal eine irgendwie kreative Leistung ist. Und da hat sich gezeigt, dass Personen, die davor unkreativer waren, jetzt alles mit Anführungszeichen, weil ist immer schwierig natürlich, das zu sagen. Ja. Also Personen, die davor unkreativer waren, die haben bessere Ergebnisse erzielt mithilfe der KI-Systeme. Das heißt, die Ergebnisse wurden besser. Bei Personen, die aber davor schon kreativer waren, da haben die KI-Systeme nicht geholfen. Das hat keinerlei Auswirkungen auf ihre kreative Leistung gehabt. Also das heißt, diese Spitzenkreativen, für die hatte KI keine Auswirkung. Und bei den Ergebnissen der Unkreativen war aber spannend, dass die Ergebnisse sich untereinander stärker geglichen haben als davor. Das heißt, Unkreativere hatten davor schlechtere Ergebnisse, die aber authentischer, individueller waren, origineller waren. Und danach
authentisch schlecht halt.
Ja. Genau. Ja, aber authentisch. Und danach hatten sie Ergebnisse, die zwar besser waren, aber untereinander homogener. Und da sind wir ja genau wieder auch bei der Debatte darüber, dass halt dieses kreative Mittelmaß, wie man das ja auch in der Kreativwirtschaft nennt, dass das durch KI dann quasi homogenisiert wird. Und da muss man sich schon auch als Branche und als Individuum die Frage stellen, wollen wir das? Können wir das auf Dauer uns überhaupt irgendwie leisten?
Ich finde es auch spannend, die Debatte, die du aufmachst, weil das eine ist ja das Individuum, also du und ich, wir können uns entscheiden, wie wir das handhaben wollen und wir kennen uns alle, der Mensch ist ein faules Wesen, man tappt immer wieder in die Rabbit Holes und es ist am Ende alles Gewohnheit und je häufiger ich das mache, desto selbstverständlicher wird es, selbst E-Mails damit schreiben zu lassen. Wie schafft man es, dass Systeme, und damit meine ich jetzt beispielsweise Unternehmen, also in dem Fall Agenturen, sich eben auch sehr bewusst machen, was es bedeutet. Weil wenn man das jetzt mal zu Ende spielt, dann heißt es ja, dass perspektivisch die Qualität der Kreativität leiden wird. Wenn wir, also zumindest wenn wir in diesen transformationalen, originellen Bereich wollen, wenn wir das zu einem absoluten Standard entwickeln.
Ja, das ist ein Organisationsrisiko. Und dann ist es auch ein Branchenrisiko. Das heißt also, wenn man auch innerhalb eines Unternehmens, einer Organisation dauerhaft sich mit diesem KI-Mittelmaß zufrieden gibt, dann sind irgendwann die kreativen Höchstleistungen nicht mehr möglich, weil einfach weder das Individuum noch die Organisation als Kollektiv es schafft, das irgendwie hervorzubringen. Und da gibt es natürlich tausend Möglichkeiten, wie man das umgehen kann. Eine ist ganz simpel, kommt aus der Montessori-Forschung, also wird schon bei den Kleinsten unserer Gesellschaft umgesetzt. Aber das heißt, dass man eine Wegoffenheit sich behält. Keine Ergebnisoffenheit, sondern eine Wegoffenheit. Das heißt, wir sagen also, hier ist das Ergebnis, das wir wollen. Aber wie ihr da hinkommt, schaut ihr mal. Und da kann man sich dann vielleicht eben auch aus anderen Branchen mal bedienen, aus anderen Disziplinen, aus anderen Bereichen, aus dem Alltag, egal wo. Schaut mal, was ihr da machen könnt. Aber schaut, wie ihr da mal kreativ hinkommen könnt zu dem jeweiligen Ergebnis. Das ist eine Möglichkeit. Die zweite ist natürlich dann die Ergebnisoffenheit, dass man das genau andersrum dreht, dass man überlegt eben, wir gehen mal einen Weg, aber sagen nicht fest, wohin das dann gehen soll, sondern ihr schaut dann mal, was es dann für ein Ergebnis gibt. Und vielleicht ist das Ergebnis, das dann rauskommt, sogar besser und besser geeignet als das, was man davor irgendwie sich als so Arbeitsthese aufgebaut hat. Und das sind erstmal so zwei Möglichkeiten, wie man quasi dieses Kollektive und Individuelle miteinander verbinden kann. Und dass man halt diese Homogenisierung, dieses kreative Mittelmaß, dass man das eben nicht als Organisation habituell integriert.
Jetzt hast du gesagt, Dorothea, dass es sozusagen bei Spitzenkreativen eben dazu geführt hat, dass sie nicht besser, sondern sogar eher schlechter geworden sind. Jetzt sprechen wir häufig davon, wenn wir darüber reden, dass wir sagen, ja, das ist also KI und die Tools, die damit einhergehen, sind eigentlich ein großes Geschenk für exzellente Kreative, weil es sozusagen die Möglichkeiten enhance, sagen wir jetzt mal neudeutsch. Also das heißt, ich habe vielleicht vorher eine großartige Idee gehabt, ich war aber gar nicht in der Lage, weil ich vielleicht eher aus dem Textkonzeptbereich originär komme, das gestalterisch zum Ausdruck zu bringen. Oder früher hat man mühsam irgendwelche Comedy-Moodboards gebaut, die meistens scheiße aussahen. Jetzt kann man plötzlich irgendwie ein ganzes Bewegtbild kreieren und zeigen, was man eigentlich meinte und Welten schaffen, die so absurd sind, dass ich sie nicht geträumt haben könnte. Und all das ist plötzlich möglich. Also das ist so das Narrativ, was in unserer Branche sich nach und nach verfestigt. Wie blickst du darauf?
Ich glaube, das ist kein Widerspruch, weil wenn man KI natürlich dann als Mittel dafür einsetzt, um die großen kreativen Ideen, die man davor hatte, aber nicht irgendwie in die Praxis umsetzen konnte, aufgrund einfach fehlender technischer, handwerklicher, sonstiger Möglichkeiten, dann, glaube ich, ist das natürlich keinerlei Einschränkung für die kreative Leistung, auch nicht langfristig, sondern das ist ja eigentlich genau eine Form, KI-Systeme so einzusetzen, dass sie einen empowern. Also, dass man wirklich Sachen umsetzen kann, die man davor nicht konnte. Sondern die Debatte um De-Skilling geht ja genau um die Bereiche, die man ja eigentlich kann und die man eigentlich gelernt hat, aber eben aus Effizienz und Faulheit und dass wir immer versuchen, den möglichst schnellsten Weg zu gehen, deswegen abgibt und langfristig die Fähigkeiten verliert. Also ich bin da ganz bei der Diagnose, ehrlich gesagt, dabei.
Du hast eben das Wort Faulheit nochmal genutzt. Ich frage mich auch, kann man kreative Exzellenz eigentlich auslagern, ohne Frustration, ohne Wiederholung, ohne, ich nenne es jetzt mal, produktives Scheitern? Also geht das eigentlich? Weil man wünscht sich ja immer den Shortcut und natürlich ist das jetzt auch die Sehnsucht danach, um zu sagen, mega, ich habe jetzt ein ganzes Dashboard an Shortcuts vor mir, weil ich jetzt 10 Tools auf einmal habe, die mir dabei helfen können. Aber es braucht wahrscheinlich dieses Scheitern, das tiefe Tal der Tränen. Das ist wahrscheinlich auch zutiefst menschlich, oder? Um zu etwas Herausragendem zu kommen.
Ich glaube, das hängt mit dem Menschenbild zusammen. Also es gibt natürlich so dieses Narrativ, dass wer große kreative Leistungen hervorbringt, die wahren Genies in dem jeweiligen Bereich in der Branche, dass die eben leiden müssen, dass die
Blut, Schweiß und Tränen.
Exakt, dass es das braucht, sonst kommt man nicht zu den genialen Ergebnissen. Ich glaube, für manche stimmt es und trifft es zu. Mhm. Aber ich finde das eine sehr verengte Art, kreative Höchstleistung zu definieren. Mhm. Weil das hängt dann auch wieder, und da sind wir jetzt bei einer ganz anderen Debatte, mit Gender-Stereotypen zusammen, dass das halt oft in der Geschichte der Menschheit Männer waren. Dass man eben Männern irgendwie als so ein Genie-Kult da gefeiert hat und gesagt hat, gut, der bringt vielleicht irgendwie, das kenne ich zum Beispiel auch aus meiner eigenen Branche, aus der Wissenschaft, da gab es dann zum Beispiel einige Männer, die halt einfach so die Basics nicht hinbekommen haben, Deadlines nicht eingehalten haben, kleine Tasks nicht geschafft haben, so kleine handwerklichen Sachen. Aber dann war immer das Narrativ, ja, aber der ist ja eigentlich so ein großer Kopf und so genial. Und deswegen ist es okay, dass er so die niederen Aufgaben nicht hinbekommt. Und Frauen im Gegensatz dazu haben halt dann oft bei den Lehrstühlen, wo ich gearbeitet habe, die Deadlines eingehalten, haben die administrativen Verwaltungssachen, die halt auch alle angefallen sind, gemeistert und da waren dann, ja, die ist sehr fleißig, aber das große Geniale fehlt.
Aber ihr fehlt die Genialität leider.
Exakt, ja. Exakt. Und ich glaube, das ist ganz problematisch, dass wir Kreativität so definieren, sondern ich glaube, es gibt auch andere Typen, die brauchen kein Blut und keinen Schweiß und keine Tränen, sondern die können auch so Höchstleistung erbringen, ohne dass sie emotional daran zerbrechen oder leiden müssen, sondern das ganz im stillen Kämmerlein, ganz rational und ganz trocken und langweilig einfach ableisten. Aber es ist natürlich ein bisschen langweilig, das so zu erzählen. Und natürlich wollen wir auf großen Bühnen und wenn Personen erzählen, wie sie zu dem Ergebnis kommen, lieber was
wir
anderes.
Wir heroisieren natürlich auch furchtbar gerne. Ne? Das ist auch jede Geschichte, wir mit dem Erzählen dann nochmal größer und was man alles erlitten hat, um dann zu diesen oder jenen genialen Gedanken oder Erfolg zu kommen. Ich finde es total genial, dass du diese Debatte jetzt aufgemacht hast oder auch gestriffen hast, weil ich finde es eine spannende Frage, auch mal philosophisch betrachtet, unter welchen Bedingungen eigentlich Kreativität entstehen kann. Ne? Also was ist so der Boden, den es braucht? Du hast eben schon gesagt, das hängt sehr stark eben auch mit dem Menschenbild zusammen. Ich glaube, da gibt es auch Theorien, ne? Also X oder Y, wie guckt man auf Menschen? Dazu habe ich mal ein Buch gelesen, das war sehr, sehr interessant. Aber ich finde es auch, also das eine ist ja zu seinem Blut, Schweiß und Tränen, dann gibt es den etwas langweiligen Weg, da setzt sich einer dann in seine Zelle, denkt nach und schreibt gute Sachen auf, erzählt sich schlechter, außer man erzählt es wie eine Woche im Kloster, dann ist auch wieder spannend. Und ich glaube schon, zumindest aus meiner Sicht, gibt es noch einen dritten Weg, der ist uns hier auch in der Agentur extrem wichtig, dass wir sagen, Menschen, die Freude am Ausprobieren und am Spiel haben. Du hast das Montessori-Prinzip oder diese zwei Prinzipien, Ergebnisoffenheit und Wegoffenheit, beschrieben. Die sind im Prinzip auch unschlagbar, ne? Weil man merkt so, also es hat, wir nennen es Spielfreude, was nicht heißt buntes Bällebad, sondern womit gemeint ist eine Ambition, eine Neugierde, ein Ausprobieren und dann eben auch gemeinsam stolz sein drauf können. Und ich glaube, dass es diese Ebene schon auch noch gibt. Also weiß nicht, außer du sagst, nee, philosophisch gibt's leider nur Blut, Schweiß und Tränen und furchtbar langweilig, dann müssen wir uns doch mal was überlegen.
Ich akzeptiere den dritten Weg. Nein, ich glaube, das stimmt. Ja. Das kommt eben sehr stark auf das Menschenbild an, wie man auf andere blickt, aber natürlich auch, wie man einfach ist. Das kann man auch nicht absprechen. Für manche braucht man eben dieses offene Format und auch den Austausch viel stärker. Andere profitieren davon weniger. Und ich glaube, es ist gerade in Teams und eben den diversen Teams, die man immer möchte, besonders schwierig, erstmal zu überlegen, wer hat welche Bedarfe, wer bringt was mit und wie kriegen wir das hin, dass die Bedarfe bestmöglich abgedeckt werden, aber auch jeder so sein darf, wie er halt ist, weil er so dann die beste Leistung auch erbringt und auch für sich dann einfach das meiste, die meiste Sinnsuche hat. Sinnerfüllung, nicht Sinnsuche. Beides.
Doch, Sinnsuche haben auch viele, aber ich weiß, was du meinst. Sag mal, ich finde das auch nochmal spannend, weil wir sprachen über Individuen, Systeme. Du hast dann auch gesagt, für Organisationen ist die, wie soll ich sagen, massive Nutzung von KI letztlich auch ein Risiko. Jetzt mal mit Blick auf Führung. Kann es sein, dass die eigentliche Führungsaufgabe künftig ist, nicht, ich sag mal, Strukturen, Effizienzen, Tools und Ähnliches zu managen, sondern eher den Raum zu halten dafür, dass auch noch andere, vielleicht zunächst irrational wirkende Dinge möglich sind. Mhm. Also, dass es eben auch diese Freiheit gibt. Also, wir müssen, glaube ich, viel stärker Freiheit anbieten in Systemen, die uns sonst in so ein Hamsterrad zwingen.
Ja.
Und es ist ein Widerspruch in sich, wahrscheinlich.
Ja. Also, ich glaube, ich habe dazu zwei Gedanken. Das erste ist, dass KI zu einer Kränkung im Leadership-Bereich führen kann. Ich meine, wir haben schon längere Zeiten neue Formen von Führung und Leadership. Also das ist schon ein längerer Transformationsprozess, wo jetzt einfach KI mit draufkommt. Also keine neue Qualität, ist nur eine neue Quantität. Und zwar, dass ja Führung in den besten oder meisten Fällen nicht mehr so komplett hierarchisch von oben nach unten gelebt wird, sondern schon seit einigen Jahrzehnten viel mehr dieser kollektive Gedanke gelebt wird, dass man sagt, nicht nur wir machen etwas, weil ich es gesagt habe als Führungsperson, sondern wir schauen mal und versuchen auch in der Deliberation und in der Abwägung pro Kontra und der besseren Argumente zu schauen, wie man das bestmögliche Ergebnis bekommt. Also dass es weg von diesem Personenkult des Führungs, der Führungspersönlichkeit hingeht zum Ergebnis. Und da kommt jetzt KI mit dazu. Dass man auf einmal Systeme hat und dass eben jede Person in Führungsverantwortung auch offenkundig wird, die Sachen machen und können und unterstützen, die da vorher eigentlich Teil dieser Leadership-Kompetenz waren. Ja. Ich glaube, das ist erstmal, muss man erstmal schlucken und das muss man versuchen, irgendwie produktiv einzubauen, ohne dass man sein Ego da irgendwie leiten lässt und sagt, ja, aber das machen wir jetzt nicht und das geht nicht. Und das Zweite ist, dass es auch, das ist ja auch schon längere Transformation, dass es bei Führung vor allem viel mehr um Selektion geht. Also dass es darum geht, Entscheidungen zu fällen und die bestmögliche Option zu wählen. Und da ist jetzt KI eine neue Qualität und nicht nur eine Quantität. Und zwar, wenn man sich Informationen durch generative KI-Systeme generieren lässt und ausspucken lässt, dann ist das immer eine Selektion. Und ich glaube, das ist oftmal nicht so bekannt oder nicht so offen, wenn man die Tools nutzt. Aber es ist immer eine Selektion. Das heißt, was mir da angezeigt wird, ist kein Abbild der Wirklichkeit und aller verfügbaren Informationen, sondern es hängt halt damit zusammen, wie die Systeme trainiert worden sind, was ausgelassen wurde, was immer noch spannender ist als das, was drin ist, sondern was ist nicht drin, wer die programmiert hat, wo man sie nutzt, in welchem Kontext und wie man halt einfach promptet. Das heißt also, es ist eine ganz starke Selektion, eine Einengung und man muss sich dessen immer bewusst sein, dass man nicht alle verfügbaren Informationen da jetzt auf einmal gesammelt hat.
Mhm. Mhm. Ja, total. Es geht ja auch dann, wie du sagst, das Bewusstmachen, es ist die Selektion, ist die Urteilskraft, die damit einhergeht. Also zu sagen, mag sein, dass das jetzt ausgespuckt wurde, aber was heißt das jetzt in dem Kontext? Ich habe darüber auch kürzlich eine Podcast-Folge bei Hotel Matze mit einem Soziologen gehört, wo es um die Frage ging, ja, es gibt Regeln, aber es gibt auch manchmal Situationen, wo es gut ist, dass diese Regeln menschlich ausgelegt werden. Also, dass es halt nicht immer alles super strikt ist, so wie Maschinen das entscheiden würden, sondern dass man den Kontext betrachtet. Ne? Und das passt ja auch extrem gut zum Leadership, weil du hast vorhin auch gesagt, jeder Mensch ist anders und jeder Mensch braucht einen anderen Rahmen, um kreativ sein zu können.
Ja, das ist total anschlussfähig. Wahrscheinlich war die mit Hartmut Rosa, oder? Situation und Konstellation. Genau,
das ist super spannend. Ja.
Das Konzept ist 1:1 anwendbar auf Leadership im Zeitalter von KI. Und zwar, weil wir ja oft uns erstmal so denken, wir sind rein objektiv getrieben nach den besten Gründen. Das heißt, das nennt er eben Konstellation, dass es einfach darum geht, was für ein Prozess da abläuft. Aber viel öfter eigentlich in der Realität hängt es von der Situation ab. Also nicht von der Konstellation, von einem fixen Prozess, der einfach nur nach Schema F0815 durchgeführt wird, sondern darum, wer entscheidet, in welcher Situation wie und dass man natürlich auch andere Kriterien damit einfließen lässt. Und das Beispiel, was in der Wissenschaft immer oft genannt wird und ich glaube, er auch nennt, was ich immer sehr witzig finde, ist Fußball.
Ja, genau. Das fand ich auch sehr anschaulich.
Exakt. Wie der Schiedsrichter entscheidet, hängt also natürlich von den Regeln ab, aber er hat ja diesen Ermessensspielraum, wie es ja auch in der deutschen Bürokratie genau das eine Gesetzesgrundlage ist. Wir haben Ermessensspielraum. Und wenn wir alles an KI-Systeme outsourcen, dann verlieren wir auch in der Führung und auch im Leadership den Ermessensspielraum. Und das ist fatal. Weil natürlich möchte ich doch eigentlich, dass ein Leadership eine gute Führung macht aus, dass die Person da sich hinsetzt, zum Beispiel, wenn ich ein Problem habe oder mir irgendwie erklären will, wie das Ergebnis zustande gekommen ist, dass sie sich mal meine ganze Situation anschaut und anhört und darauf basierend für mich ein Urteil fällt und nicht danach geht, was ja KI-Systeme machen, eine statistische Wahrscheinlichkeit. Also KI-Systeme gehen ja danach, dass sie sagen, ich bin 31, ich wohne in Berlin, bin eine Frau und bin Philosophin ist jetzt wahrscheinlich nicht so viele Daten, bin eine Wissenschaftlerin, so. Wie würden andere Personen mit diesen verschiedenen Kriterien und noch meinem Einkommen oder sowas, wie würden die bewertet werden oder wie würden die sich verhalten? So funktionieren KI-Systeme. Die gehen nicht danach, was ich als Dorothea Winter, die hier in Berlin wohnt und genau meinen Job und meine Tätigkeit, was ich genau mache. Also es geht immer nur um Wahrscheinlichkeit. Und das ist ein kategorialer Unterschied.
Ja, wild, weil du Fußball genannt hast, für die Zuhörenden einfach auch nochmal als Background erwähnt, ein sehr schönes Beispiel der Hartmut Rosa, indem er sagt, ein total junger Fußballer wird das erste Mal eingewechselt bei einem wahnsinnig wichtigen Spiel, der ist irgendwie 18, macht das erste Mal dieses große Match mit, ist hypermotiviert und grätscht bei der ersten Gelegenheit gleich mal einen um. So, und der Schiedsrichter würde dann eigentlich in der Situation sagen, ey, komm, natürlich, der ist jung, der ist super motiviert, geht eigentlich gar nicht. Ich nehme mir den mal kurz zur Brust und sage, pass auf, mein Freund, noch ein so ein Ding und ich stelle dich vom Platz. Ja. So, da es jetzt aber Videobeweis gibt, muss er an die Maschine, muss sich angucken und weiß, okay, jetzt ist es für alle sichtbar, ich kann gar nicht mehr anders entscheiden. Das heißt, dieses situative Entscheiden mit dem Kontext, den er hat, entfällt eigentlich, weil die Regel super hart zu 100% ausgelegt wird. Im Übrigen beraubt es ja auch, das erzählt er auch, dem Fußball jegliche Emotionalität, dass es diesen maschinellen irgendwie Beweis gibt. Das teile ich auch sehr. Aber ich fand es ein tolles Beispiel und ich finde, es passt extrem gut, wie du sagst, zu dem, was du eben zum Thema Leadership erzählt hast. Sag mal nochmal gesprungen, ne, zur Kunst, also von Leadership zu Kunst ist auch ein Weg, aber Leadership an sich ist ja auch eine Kunst, von daher, was ich so spannend finde und ich weiß nicht, ob dir das auch begegnet ist in deiner Forschung, dass viele Menschen identische Werke oft anders beurteilen, wenn sie wissen, dass eine KI sie erzeugt hat. Und es mittlerweile ja auch so die Diskussionen gibt, vielleicht gerade wenn jetzt im August die Kennzeichnungspflicht von KI-generierten Assets kommt, egal ob jetzt Audio, Video, Bild oder was auch immer, dass man sich als Markenverantwortlicher vielleicht bewusst dagegen entscheidet, es mit KI zu machen, weil man es eben ausweisen muss und das stattdessen fast eher wie so eine Art Qualitätssiegel, so human-made, kommt oder sich Marken darüber differenzieren können. Wie nimmst du das wahr und was steckt da auch menschlich dahinter, dass Menschen ein Werk, was KI generiert ist, stärker ablehnen als ein solches von Menschen?
Ja, genau. Also das, was du ja hier quasi empirisch begründet hast, glaube ich, lässt sich auch ein bisschen theoretisch begründen. Und zwar das ja, und das habe ich am Anfang schon kurz angesprochen mit meinem Unwohlsein gegenüber KI generiert Werk, als erstmal aufkam, dass Kunst einer der wenigen Bereiche ist, wo wir wollen, dass es menschengemacht ist. Sonst würden wir ja das ganze Brimborium, was es um Kunst gibt, die ganzen politischen Debatten, die ganzen Skandale, die wir in der Kunst haben, die haben wir nicht in gleicher Form in der Industrie. Da interessiert es niemanden. Also natürlich, da geht es um ökonomische und sonstige Interessen und dass da irgendwie Sachen nicht veruntreut und sowas werden. Aber diese ganze politische Dimension, die in der Kunst ja unumgänglich ist und der Kunst genuin ist, die hängt damit zusammen, dass wir ja es mit Menschen zu tun haben. Das heißt also, wir wollen ja bei einem Werk nicht nur, dass das irgendwo im Museum oder der Galerie wirkt oder im öffentlichen Raum rumsteht und wir es anschauen und sagen, ja, gefällt mir oder gefällt mir nicht, sondern ich will wissen, wer hat es gemacht? Mit welcher Intention? Was ist die Aussage dahinter? In welchem Kontext hat es gemacht? Jede Form der Kunst ist ja auch immer eine Einordnung in die komplette Kunstgeschichte. Also, dass wir jetzt heutzutage, dass ich einen Schlüsselbund ins Museum legen kann, dass es nicht nur der Schlüsselbund, der im Museum ist und dann ein Kunstwerk ist, sondern das hängt damit zusammen, wie die Kunst sich halt entwickelt hat und so weiter. Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, dass wir da die Transparenz bewahren. Also man kann natürlich KI als Möglichkeit zum Kunstschaffen im Kunstprozess als Medium verwenden. Aber es ist nicht der Fall, dass wir keine menschlichen KünstlerInnen mehr brauchen, weil wir generative oder sonstigen KI-Systeme haben. Das ist nicht der Fall.
Ist es denn so, also ich finde ja auch, so ein Name unter einem Werk, der stiftet ja irgendwie Verantwortung, Haltung auch in ganz gewisser Weise, weil man ja etwas sehr Persönliches zum Ausdruck bringt. Und ich frage mich irgendwie, was passiert gesellschaftlich, wenn diese Connection verschwimmt? Ne? Also, dass man nichts mehr meint, wie du eben schon gesagt hast. Also irgendwie geht uns dann das Menschlichsein ab. Also das ist wahrscheinlich dieser Phantomschmerz, oder dieses Unwohlsein, das du beschrieben hast. Ne?
Ich glaube, es führt einfach menschliche Interaktion und Kommunikation, was ja auch Bilder auch einfach ein Teil davon ist, dass wir kommunizieren miteinander, führt ad absurdum. Wozu dann das Ganze? Wenn es nicht irgendein Mensch gemacht hat, um etwas auszudrücken, warum sollen wir es dann überhaupt machen? Einfach nur, damit wir uns berieseln lassen von irgendwelchen KI-generierten Werken zur Unterhaltung? Oder was? Ich verstehe wirklich das Ansinnen nicht. Wir haben doch auch, also das ist ja zum Beispiel auch bei dem Werbespot von Coca-Cola, der KI generiert war, was auch schon jetzt ein bisschen her ist, aber da fand ich die Debatte darum sehr witzig und sehr interessant, weil der Aufschrei war ja riesig. Das war ja wirklich ein riesiger Aufschrei, dass auf einmal diese typische Weihnachtswerbung von Coca-Cola KI generiert ist. Und ich glaube, da haben wir nämlich ganz gut gesehen, dass es natürlich eine Marke ist, Coca-Cola sehr stark mit Weihnachten verbunden ist und dass da auch sehr viel Romantisierung, Emotionalität dahinter steckt und auch einfach so ein bisschen Nostalgie, dass man sich wieder in die Kindheit zurückversetzt fühlt. Und das sind zum Beispiel, ich glaube, da haben sie sich wirklich keinen Gefallen gemacht, wenn auch Marken dann zum Beispiel diese Werbespots einfach so in Anführungszeichen relativ offensichtlich und relativ kitschig mit KI generieren lassen. Weil das ist wirklich nichts, was dann gut ankommt.
Finde ich immer spannend, dass du den Bezug auf wählst, weil klar, ne? Also Coca-Cola ist eine sehr emotionale, familiäre Marke, irgendwie viel Wärme und Weihnachten und so weiter ausgestattet. Und jetzt ist es ja so, weil ich frage mich die ganze Zeit, Kunst und Werbung kann man natürlich nicht eins zu eins vergleichen. Was ihnen aber beiden innewohnt, ist ja das Thema maximale Emotionalität. Also Werbung möchte ja auch berühren auf ganz, ganz vielen Ebenen, um eben an dem schwierigeren, rationalen Teil des Gehirns vorbeizukommen. Ja? Und das ist eigentlich interessant, weil in dem Moment, wo ich KI-generierte Sachen sehe, wenn gleich viele sagen, mittlerweile sieht man es immer weniger den Unterschied, es wird immer, immer besser, stört einen das irgendwie. Und jetzt könnte man ja sagen, ja gut, alle Marken, die sehr emotional oder sehr natürlich sind oder sehr familienzentriert, die sollten das bitte nicht machen. Aber wenn du jetzt eine hochperformante Technologie-Marke bist, dann darfst du das auf jeden Fall machen, weil das gehört ja quasi zu deinem Marktkern irgendwie mit dazu. Wie blickst du darauf, gerade mit Blick auf Werbung und auch die Abgrenzung zu Kunst?
Naja, also ich glaube, die Abgrenzung ist da gar nicht so groß, weil das, wie du das beschrieben hast, eben es geht bei beiden um Emotionen, um das Vermitteln von Inhalten in irgendeiner Form, von einer Information auch und einer Aussagekraft. Und das Spannende ist ja, dass Werbung heutzutage ganz anders ist, als es noch vor vielleicht 40 Jahren der Fall war. Vor 40 Jahren war eine Autowerbung, das Ding hat 4 Reifen und so viel Gänge und kann so und so viel schnell fahren. Und das waren dann die überzeugenden Argumente. Wenn man sich heutzutage eine Werbung von Mercedes oder BMW oder sonst irgendwas anschaut, dann sieht man, darum geht's gar nicht. Da sind die technischen Details, die sind völlig im Hintergrund, sondern es geht um ein Lebensgefühl, es geht um ein Glücksversprechen, es geht um Emotionalität, die transportiert wird. Und das ist ja auch genau etwas, was wir als genuin menschlich ansehen. Das heißt also, ich glaube auch, dass dieser KI-Hype in 5 bis 10 Jahren sowas von abgeflacht ist in den Bereichen, in der Kreativwirtschaft, auch in der Werbung, weil wir einfach sehen, Menschen wollen nicht einfach nur diese aufgekitschten, perfekten, generierten Ergebnisse, sondern es geht ja um die authentische Darstellung eines Gefühls und eines menschlichen Gefühls. Deswegen werben ja auch Marken mit real existierenden Personen, weil man damit ja wieder etwas verkauft und Vertrauensvorschuss hat und auch die Marke mit der Person verknüpft. Und das zeigt ja, wie menschenzentriert die ganze Branche eigentlich ist.
Mhm. Auch das finde ich interessant, weil man spricht ja immer davon, es gibt einen Trend und dann gibt es eine Gegenbewegung. Ne? Und so wie wir uns alle Doomscrolling-mäßig irgendwie in unseren, weiß ich nicht, Social Streams wiederfinden, suchen wir gleichzeitig ja die analogen, echten, authentischen Erlebnisse, Begegnungen mit Menschen, Verbindungen. Spätestens nach Corona ist das ja sehr intensiv geworden. Und hier spürt man es jetzt auch, ne? Also KI und was alles möglich ist und fantastische Bildwelten, die aufgemacht werden. Und dann plötzlich war vor ein paar Monaten, glaube ich, irgendwie plötzlich eigentlich eher so eine Art Handpuppenfilm von Apple, wo man gedacht, und der war real, ja, also wo man gedacht hat, okay, wow, ist ja irre, aber es ist, und das finde ich schön, das Wort, das du vorhin benutzt hast, auch das ist ja fast nostalgisch. Also es gehört ein bisschen dazu und KI kann möglicherweise gar nicht so richtig diese Nostalgie und die damit innewohnende Emotionalität wecken.
Ja, oder auch die Apple-Werbung, die zumindest in Berlin hier überall in den U-Bahn-Schachten hängt, ist, dass mit dem iPhone ein Foto von einer Gruppe von Menschen als Selfie aufgezeichnet wird. Und natürlich könnte Apple technisch versiertere Fotos erstellen, um irgendwie eine Gruppe von Menschen abzubilden. Aber natürlich ist die Message da, ja, wir kommen zusammen. Und die Technologie quasi hält es nur fest, dass wir als Gruppe zusammengekommen sind und uns austauschen können. Und diese Abwägung zwischen, wie viel vom Hype geht man mit und wann kommt dann die Gegenbewegung ein und wie muss man die dann auch wieder bewältigen, das ist, glaube ich, immer so die Gratwanderung, die man in der ganzen Kreativwirtschaft die ganze Zeit eigentlich machen muss. Dass man sich überlegen muss, wie viel Hype darf es sein, wie viel muss es sein und wann muss ich von dem Hype-Train irgendwann mal auch abspringen, weil es dann einfach zu viel ist.
Du hast ja vorhin gesagt, dass viele Dinge, die KI uns abnehmen wird. Und es ist ja auch schon fleißig dabei, wenngleich ich glaube, die Versprechen, die wir uns davon machen, meist größer sind als die Realität, in der wir uns dann befinden. Was ich mich manchmal frage, ist der Mensch darauf vorbereitet? Also.
ja, das ist eine sehr gute Frage. Sind wir darauf vorbereitet? Also ich glaube, auch da ist es leider das Problem, dass wir das nicht als die Menschheit beantworten können. Sondern, und das lässt sich auch wieder mit Studien belegen, dass halt unterschiedliche Bevölkerungsgruppen unterschiedlich gut darauf vorbereitet sind. Das heißt also, es gibt da leider ein Gap in Bezug auf die Verwendung von Technologie und auch die Verwendung, also die Nichtverwendung von Technologie hinsichtlich sozioökonomischen Status. Das heißt, Personen oder bei Kindern sieht man das am krassesten, die aus einem gewissen, wie man jetzt sagt, bildungsnahen oder sonstigen Elternhaus kommen, dass die zum Beispiel fixe Zeiten haben, wann sie welche Tools nutzen dürfen, dass die wissen, wie sie die Ergebnisse einsortieren können und diese dann auch so gezielt nutzen können, dass sie ihnen einen reellen Vorteil haben. Und bei Kindern, die aus diesen Schichten nicht kommen, das eben weniger Fall ist, zumindest kollektiv. Wir sehen es aber auch zum Beispiel im Agenturenbereich, was jetzt ein ganz anderer Bereich ist. Aber dass zum Beispiel diejenigen Agenturen, bei denen es eher um die Konzeptionierung ging und eher die Narrativstärkung, dass die zum Beispiel von KI relativ wenig betroffen sind. Aber alle jene Bereiche, wo es eher um die Erstellung von Inhalten auf handwerklicher Ebene ging, also sowas wie Logoerstellung oder im Designbereich, ohne jetzt die ganze Branche abwerten zu wollen, aber da sind zum Beispiel der Einfluss von KI natürlich viel höher. Das heißt also, dass man sich da ganz bewusst schauen muss, wer welche spezifischen Einflüsse hat von den spezifischen Technologien. Und deswegen kann man das nicht so allgemein beantworten, glaube ich.
Ja, nee, kann ich total nachvollziehen. Das ist ja auch das, was in der Branche immer wieder offenkundig auch diskutiert wird, ne? Dass dieser Werkbankbereich, die reine Exekution von Assets, nachdem die kreative Idee oder die Strategie steht, dass der natürlich im großen Maße davon betroffen ist. Dorothea, zum Schluss unseres Gesprächs, das mir wirklich bis hierhin wirklich große Freude gemacht hat, tolle, viele neue Gedanken, das war ja auch die große Hoffnung dahinter. Ich liebe deinen Satz, dass sozusagen dieser Hype in 5 bis 10 Jahren in der Werbung abgeflacht sein wird. Darauf bin ich gespannt. Ja, wir genau mal gucken. Aber wenn du noch mal auf Agenturen, kreative Teams, die nächste Generation schaust, die jetzt auch heranwächst, welche menschlichen Fähigkeiten sind es denn, die auf die es im KI-Zeitalter wirklich ankommt?
Also ich glaube, das ist wenig überraschend als Philosophin, aber auf jeden Fall Urteilskraft. Dass man sich das eigene Urteil behält, weil wir haben jetzt natürlich viel darüber besprochen, was generiert werden kann durch KI-Tools, aber dass auch auf der Seite der Beurteilung wir die KI-Systeme das nicht outsourcen dürfen, ist nochmal die andere Seite der Medaille. Das heißt also, ich muss mir beibehalten, egal in welchem Bereich ich arbeite, dass ich unterscheiden kann, was ein gutes Ergebnis in dem Bereich ist und was nicht. Und das ist dann völlig egal jetzt, ob das wie viel KI-Anteil da ist oder nicht, sondern das ist eine Kernkompetenz, die weiter bestehen bleiben muss. Und dass man sich eben nicht da, wo es wichtig ist oder wo es angemessen ist, auf dieses sogenannte kreative Mittelmaß, dieses KI-generierte kreative Mittelmaß darauf ausruht. Das zweite ist dieser Selektionsaspekt, dass man sich dessen bewusst ist, dass es immer nur eine Selektion ist und man selbst dann aber auch Teil des Selektionsprozesses ist, wie man was auswählt und dass man da auch die Macht hat. Das heißt also, wenn ich vor irgendeinem KI-Tool sitze, habe ich die Möglichkeit zu entscheiden, was für ein Ergebnis da rauskommt, bis zum gewissen Teil natürlich. Aber dass ich da eben nicht vielleicht immer das allererste Beispiel nehme und den allerersten Entwurf, sondern mir da eben überlege, was sind genau meine Bedarfe und was nicht. Und ich glaube, das Urteilskraft Selektion sind die zwei wichtigsten Sachen und das ist zugrunde liegende ist dann einfach die sogenannte Autorschaft. Das heißt also, dass ich mir bewusst bin, und das kann man sowohl aufs kreative Schaffen, aber auch aufs ganze Leben übertragen, dass ich Autorin meines Lebens bleibe. Und auch in der Arbeit, auch in der kreativen Arbeit. Also, dass ich mir diese Freiheiten, die ich habe und die ich behalten möchte, bewahre. Dass ich versuche, Technologie so einzusetzen, dass sie mich empowert und enhanced und nicht irgendwelche Fähigkeiten ersetzt, die ich eigentlich noch brauche. Und auch, dass dort quasi Technologie komplett ausspare, wo sie nicht zu suchen hat. Also wenn ich irgendwie in einem Team arbeite und wir sagen, wir sind jetzt mal 3 Stunden, machen einen Workshop und Brainstorm gemeinsam, dann möchte ich nicht, dass da wieder jeder vor seinem KI-Tool sitzt, weil dann hätten wir das uns auch sparen können, sondern wirklich die Zeit dann nutzen und da sein und nicht wieder gedanklich im nächsten Meeting oder währenddessen E-Mails schreiben oder sonst irgendwas, sondern sich diese Räume schaffen, weil sonst ist auch das als Muskel quasi irgendwann verkommen. Das war jetzt negativ als letzter Satz.
Ach, macht nichts. Der Rest war ja positiv, hoffnungsstimmend und ich glaube, wie du sagst, it's on us, also ein Stück weiter auch immer zu reflektieren. Es ist toll, dass wir das alles haben, aber wann nutze ich es für was? Was verbleibt bei mir? Und auch das Thema Autorschaft finde ich extrem, ein extrem schönes Bild an der Stelle. Dorothea, ich danke dir sehr für den philosophischen Austausch mit Blick auf die Agenturbranche und Kreativität. Das hat viel Freude gemacht.
Mir auch, danke schön.